das Thema dieses Abends hat ja bestimmt so etwas an sich, Dinge, die jeder von uns, denke ich mal, früher oder später in seinem Leben erfährt, dass er vor ganz bestimmten Wegführungen Gottes oder Gabelungen seines Lebens steht und dass er einfach sagen muss, Herr, ich verstehe dich nicht mehr. Kennen Sie das? Dass Gott uns einfach auf Wege stellt, wo man sagen muss, bis dahin habe ich ja immer noch irgendwo gedacht, Herr, naja, das konnte ich noch so ein bisschen einordnen, aber jetzt, ich kapiere nichts mehr. Warum führst du mich so? Was hat das für einen Sinn? Wieso nimmst du mich so zur Sache hier in dieser oder jenen Begegnung oder Beziehung? Was hat das überhaupt für einen Sinn, dass du mich so führst? Und ich glaube, es ist sehr gut, wenn wir manchmal für uns selber an diese Grenzen kommen. Es hat einen Vorteil, den kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen. Sie fangen an, Ihre Bibel anders zu lesen. Man bekommt mit einem Mal von Gott Augen für Dinge, die man überhaupt nie gesehen hat. Man hat bis dahin genau denselben Text zum x-ten Mal gelesen und man hat genau drüber gelesen. Oder hat Gott einem so in einer ganz bestimmten Situation Augen besonders geöffnet, dass man Dinge sehen lernen konnte? Schon gut. Es gibt manchmal so Texte, wie gesagt, da liest man zum wievielten Mal, man hat sogar darüber gepredigt, man hat, wenn man dann so von dem Ist-Zeitpunkt ausgeht, jetzt, dann muss man sagen, Mensch, hast du eigentlich den Text richtig verstanden gehabt? Vorher hast du schon mal drüber gepredigt, ja. Aber Gott erweitert einfach so ein Stück Horizont. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Und deshalb sollten wir vielleicht für uns selber neu zu den Wegen, und wir machen ja morgen in der Andacht so ein Stückchen weiter Anfechtung, und das geht jetzt eigentlich auch so ein bisschen in diese Richtung, wir sollten für uns selber vielleicht neu dankbar sein, dass wir einfach durch diese Wege weiterkommen, dass Gott uns nicht auf der Strecke stehen lässt irgendwo und dann sagt, naja, jetzt sieh mal zu, wie du wieder zum Ziel kommst, sondern dass er diese Situationen genau dazu gebraucht, dass wir geistlich vorwärts kommen und vielleicht auch hier und da andere mitnehmen können. Ich kann das so für mich nur sagen, ich nehme das einfach so aus Gottes Hand. Für mich ist der Apostel Paulus an der Stelle ein großes Vorbild und ich habe viel gelernt von dem Apostel Paulus, wie er Wege Gottes so aus Gottes Hand angenommen hat. Bis in 2. Korinther 12, dieses "Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig." Das steht ja da im griechischen Text noch ein bisschen schärfer. Da steht nicht so Streicheleinheit, lass dir an meiner Gnade genügen, mein Lieber, denn meine Kraft ist ja in den Schwachen mächtig, sei schön getröstet, mein Junge, sondern da steht, meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Aber jetzt der Vorspann ist nicht lass dir an meiner Gnade genügen, sondern meine Gnade hat dir zu genügen. Warum? Weil meine Kraft in der Schwachheit zur Vollendung kommt. Als ich das einmal so richtig gelesen und inhaliert habe, da habe ich erstmal die Luft angehalten und habe gesagt, oh Mann, Herr, das war harter Tabak. Und so geht Gott mit uns manchmal Wege. Wie gesagt, so darf ich das für mich selber auch buchstabieren. Ich werde das eine oder andere ein bisschen erzählen aus dem Erlebten, wieso ich überhaupt so auf diese Dinge gekommen bin. Und es hat mir einfach geholfen, für mich selber. Und ich bin so dankbar, dass dadurch anderen auch Hilfe werden kann. Ist doch toll, nicht? Aber man muss erst selber durch die Mangel, dass man richtig schön platt ist, damit man anderen helfen kann beim Plattwerden. Entschuldigung, nicht? Aber so ist es ja. Gott will uns klein machen, damit er sich umso größer erweisen kann in unserem Leben, damit diese Abhängigkeit wirklich dann praktiziert werden kann. Okay, kommen wir zum Thema. Herr, ich verstehe dich nicht mehr. Und ich lese jetzt einen Text aus dem Matthäusevangelium. Und wenn wir den so richtig mal miteinander lesen, dann werden Sie wahrscheinlich auch sagen, das ist eigentlich unbegreiflich. Warum macht Gott sowas? Ist eigentlich nicht zu fassen. Matthäus 13 von Vers 24. Matthäus 13 von Vers 24. Da steht, er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach. Und jetzt geht's ja los, diese ganzen Himmelreichsgleichnisse. Und jetzt sollten wir für uns ganz genau hinhören. Hier sagt er Jesus, das Himmelreich ist gleich. Und jetzt gebraucht er ein Bild, und zeigt uns, du pass auf, so wird Reich Gottes gebaut. So handelt Gott, um sein Reich zu bauen, auch mit uns. Es ist immer leicht, wenn man so von anderen liest, was da Gott, weiß ich wo, in der Mission, hier und da und dort, auch in früheren Jahrhunderten, weiß ich so, mit Terstegen oder... Also ist Gott da schwere Wege gegangen, durch Tiefen hindurch, aber na gut, das ist ja lang genug her und weit genug weg, aber wenn es an uns geht, wenn Gott uns meint, wenn er uns damit hineinnimmt. Also, das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Bis dahin noch alles herrlich und gut, ja, okay. Da aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Da nun aber die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen ausraufet, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um der Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuvor das Unkraut und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Jetzt kommt die Erklärung, Vers 36 folgende, die lesen wir gleich dazu. Da ließ Jesus das Volk von sich. Jetzt muss man wieder gleich dazu sagen, der Herr Jesus erklärt das seinen Jüngern, nicht im Umfeld. Also da ließ Jesus das Volk von sich und kam heim und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen, des Menschen Sohn ist, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Du und ich. Schon gewusst? Saatgut in der Hand Gottes sein. Das Unkraut sind die Kinder der Bosheit. Der Feind, der sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende dieser Welt gehen. Des Menschen Sohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle, die Ärgernis geben und die da Unrecht tun. Und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähneklappen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Bis dahin der Text zunächst einmal. Wenn wir diesen Text so betrachten, dann fällt uns auf, denke ich mal, was man nicht kapieren kann. Wie ist das möglich, dass Gott hergeht, lässt den Acker zubereiten, er sät selber guten Samen, sprich, er sät uns aus und lässt dann so einfach zu, dass der Feind dann so ganz locker Unkraut darunter streut. Vater, ich verstehe dich nicht mehr. Ich denke, du wolltest Reich Gottes bauen. Es wäre doch viel schöner und viel leichter, naja, wenn wir doch in eigentlich einigermaßen guter, schöner Umgebung wachsen dürften. Du hast uns doch dazu ausgesät, dass wir Frucht bringen. Aber mitten im Unkraut, ja, das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht kapieren. Es wäre doch anders, wesentlich leichter und angenehmer. Warum gehst du einen solchen Weg mit uns? Warum lässt du das zu, dass solch seltsamen Dinge auch in unserem Leben dann ganz praktisch geschehen? Ich erinnere mich sehr gut an den Tag, wo wir die Nachricht bekamen, mit meiner Frau voll Krebs von Kopf bis Fuß. Wir hatten ja am Samstag so ein bisschen davon erzählt. Ich weiß noch sehr gut, ich war dort in meinem Quartier. Ich war gerade dabei, morgens meine stille Zeit zu machen. Da kam der Hauseigentümer, der Hausvater nach Hause, der wohnte gleich in der Nähe von Gießen. Er arbeitete an der Universitätsklinik dort in Gießen und er kam nach Hause ganz aufgeregt, bekam fast keine Stimme raus. Er klopfte bei mir am Zimmer und sagte, Rainer, ist was ganz Schlimmes passiert. Und da seine Frau auch schon morgens so kurz nach 7 in die Stadt gefahren war zum Markt, war mein erster Gedanke, die ist wahrscheinlich mit dem Auto verunglückt. Und ich stand dann von meinen Knien auf, ich kniete da vor meinem Bett und war am Beten halt so über der Bibel und stand so auf und machte die Tür auf und dann sagte er, die Inge hat angerufen, sie konnte also im Klinikgelände intern am Telefon dann so mit ihm dann sprechen. Dann sagte er, der Professor Praller hat ja also gesagt, hier die schlimmste Leukämieform, die es gibt. Und der erste Gedanke, der mir da geschenkt wurde, war nicht, oh welche Katastrophe, sondern der erste Gedanke, der mir da geschenkt wurde, war mehr Frucht. Mehr Frucht. Dass wir uns da einige Strophen miteinander geweint haben und gebetet, denke ich, brauche ich nicht erzählen. Aber trotzdem, was Gott mit uns vorhat, das, wozu er uns angelegt hat, und ich glaube, das muss man im Weizenkorn gar nicht erzählen und sagen, nur mach mal Dampf, ne? Ich sieh mal zu, dass da endlich ein bisschen was da rauskommt, dass du deinen, weiß ich, diesen feinen ersten Trieb da so, dass der mal ans Licht kommt. Sondern wenn Gott ausgesät hat, wenn Sämann rausgeht und sät, dann ist das das Selbstverständlichste eines Korns, dass es anfängt zu treiben. Ist das bei uns auch noch so? Gott hat uns dazu angelegt, dass wir Frucht bringen sollen, aber seltsamerweise in einer manchmal sehr unwirklichen Umgebung. So kommt es uns zumindest manchmal vor. Als ich dieses Gleichnis so für mich zum ersten Mal richtig gelesen habe und was damit zusammenhängt, dann habe ich überlegt, Mensch, eigentlich habe ich dieses Gleichnis immer ein Stück überlesen. Man kommt immer nur zu Matthäus 13 so und das fällt einem gleich ins Auge. Am Anfang sehen Sie, kennen Sie ja auch dieses normale Sämannsgleichnis. Der Sämann geht aus zu säen. Und jetzt fragen wir einmal, was ist denn da gemeint? Um was geht's denn hier? Und da sehen wir, dass der Jesus das Wort Gottes als der Sämann aussät. Und da kamen mir doch einige Ideen, einige Gedanken. Es gibt nämlich mindestens drei verschiedene Gleichnisse bzw. Aussagen im Neuen Testament über diesen Gedanken. Säen und Saatgut. Einmal also hier in Matthäus 13, der Jesus als der Sämann, der ausgeht zu säen. Er sät das Wort Gottes. Das zweite haben wir eben hier gelesen, dass der Jesus uns also bezeichnet als seine Kinder, als Saatgut in der Hand Gottes. Und dann gibt es noch ein drittes. Kennen Sie es? In Johannes 12. Da bezeichnet sich selbst der Jesus als das Samenkorn, was in die Erde fällt und er stirbt und dann Frucht bringt. Wenn man das mal so hintereinander sieht und vielleicht für sich selber, so ist mir das jedenfalls groß geworden, dann darüber betend, darüber nachdenkt und sich von Gott so die Augen öffnen lässt, dann kommt es zu folgendem Bild. Erstens, der Jesus, natürlich ist er der Sämann, aber wie wurde er denn zum Sämann? Nur dadurch, dass seine Grundhaltung und Grundbereitschaft war, Saatgut zu werden in der Hand Gottes, war er auch in der Lage, dann Sämann zu sein. Nochmal. Das Geheimnis also der Vollmacht, ich greife auf morgen schon so ein bisschen voraus, liegt also darin, sich total in der Hand seines Vaters zu befinden, im Gehorsam. Vater, ich will, dass dein Wille geschieht. Ich will nicht, was ich möchte, weil es dann leichter wäre, sondern ich will, das, was du möchtest, dass das erfüllt wird. Ich möchte also mit deinem Willen, und das ist immer wieder Grundgedanke jetzt abends, ich will mit deinem Willen übereinstimmen. Ich will in Harmonie sein mit deinen Gedanken. Und da liegt eigentlich immer das Geheimnis der Gebetserhörung oder der Vollmacht und so weiter. Also, hier sehen wir, der Jesus, er konnte dadurch nur Sämann werden, weil er selber bereit war, Saatgut Gottes zu sein in Gottes Hand. Sind wir dazu bereit? Dann geht's weiter. Nur dadurch, dass er also nochmal, dass er Saatgut bereit war zu sein, wurde er Sämann. Nun sät er das Saatgut des Wortes Gottes aus, es fällt hoffentlich in gut vorbereiteten Acker unseres Herzens. Es geht hier auf in unseren Herzen und was wird daraus? Gott macht uns zu seinem Saatgut. Das ist also so die Folgeerscheinung. Ich denke, Saatgut werden bedeutet im Letzten doch nichts anderes, als dass wir auf der Universität Jesu sind. Was hilft das alles, weiß ich, wie viele Semester Theologie studiert zu haben oder so? Das bringt überhaupt nichts. Es geht darum, dass wir in der Hand Gottes sind, dass er uns formen, gestalten, verändern kann in seiner Weise. Nur wer Saatgut wurde, kann damit auch Sämann werden. Und deshalb sehe ich da so ein Problem, auch gerade so in unseren in unseren Kirchen, auch in unseren Freikirchen. Dieser geistliche Dienst ist kein Job, sondern ist damit verbunden. Entweder ich bin bereit, Saatgut Gottes zu werden, oder ich bin toller Redner. Da liegt genau die Schnittstelle, ob Vollmacht ja oder nein. Und deshalb sage ich das mal so sehr deutlich an der Stelle. Ich denke, es ist in unserer Zeit noch nie so viel gepredigt worden, oder es ist noch nie so viel gepredigt worden wie in unserer Zeit. Aber ich glaube, es ist noch nie so vollmachtslos gepredigt worden wie in unserer Zeit. Aus dem einfachen Grund, weil wir viele große Redner haben. Aber sind wir, oder haben wir Leute, haben wir Männer und Frauen, die bereit sind, Saatgut Gottes zu werden? Das ist der Riesenunterschied. Sich so in Gottes Hand hineinzubegeben, dass er aus uns das machen kann, was er will. Gott hat uns aber nicht als Unkraut gedacht, darf das gleich nachschieben. Auch nicht als Unkraut in unsere Umgebung hinein, in der Gemeinde, nicht? Die anderen müssen immer Rücksicht nehmen auf mich, weil ich ja schon einen Dickkopf habe. Sondern Gott hat jeden Einzelnen von uns als Weizenkorn gedacht zum Fruchtbringen. Aber seltsam mit dieser Umgebung. Gott will Frucht, nichts anderes. Frucht für Gott, aber auch Frucht, ich nenne das mal so, dass sich in deiner Umgebung deine Geschwister daran ernähren können. Dazu hat Gott uns gesandt. Oder auch in die Umgebung noch weiter, Menschen, dass die von draußen wirklich satt werden dürfen, dadurch, dass sie Jesus erkennen in unserem Leben. Das ist sein Ziel in unserem Leben. So, nun schauen wir uns das mal genauer an. Manchmal sind wir ja wirklich dann so an unserer Grenze, auch mit unserem Leben, dass wir sagen, ach Herr, Psalm 73 kennen wir ja, denke ich, alle. Wie geht es den Gottlosen so gut? Aber warum nimmst du uns dann so in die Mangel? Warum führst du uns solche Wege? Warum lässt du das zu, dass der Feind uns einfach da so mit Unkraut zuschmeißen kann? Entschuldigung, so ist es doch hier. Warum lässt du das zu? Warum lässt du Menschen in meinem Leben zu, die mich so quälen? Oder Menschen, die uns so viel Leid antun? Oder weiß ich, es gibt ja so viele Probleme und so viele Nöte, die sich so im Leben, im Alltag ereignen. Oder warum führst du selber so durch Tiefen? Oder wir haben ja durch diese Arbeit unter Leukämiekranken manchmal Dinge da. Da weiß man manchmal fast nicht, was man sagen soll. Da steht jetzt so ein Arzt vor mir, vor meinem inneren Auge. Sie haben 4 Kinder. Das älteste 12. Leukämie. Und sie ist jetzt nach der Transplantation gestorben. Und das war kaum verkraftet. Kommt neue Diagnose, jüngste Tochter, Leukämie. Herr, warum lässt du das zu? Ich verstehe dich nicht mehr. Kannst du dich das vorstellen, in so einer Situation? Und dann ist das nicht so ganz einfach, das so anzunehmen, aber das ist eigentlich das Schönste, wenn ich das aus Gottes Hand annehmen kann. Ach ja, Vater, was du also mit mir vorhast, ist nicht mich kaputt machen, sondern was du mit mir vorhast, ist Weizenkorn aus mir zu machen. Dann fällt es wesentlich leichter, auch solche Wege aus Gottes Hand anzunehmen. Aber da gehört schon ein bisschen zu, das kann man nicht so aus dem Handgelenk. Nur wenn Gott uns zu seinem Saatkorn oder Saatgut machen kann, dann sind wir wirklich reich, dann werden wir reich. Wo wir als Christen ausgesät werden, denke dran. Das dauert nicht lange, nur bis zur nächsten Nacht. Dann ist der Feind 100% schon im Revier und er streut Unkraut. Das gehört dazu. Gott hat das so gedacht. Er lässt das einfach zu, damit wir offensichtlich umso mehr Frucht bringen können. Schauen wir uns den Herrn Jesus mal genauer an. Mit seinem Kommen, das sind jetzt alles so doppeldeutige Begriffe. Mit seinem Kommen beginnt seine Aufgabe in dieser Welt. Wie konnte er seiner Aufgabe gerecht werden? Dadurch, dass er bereit wurde, sich aufzugeben. In die Hand seines Vaters. Ja, Vater, ich bin bereit, Weizenkorn zu werden. Wollen Sie gerne Frucht bringen in Ihre Umgebung hinein? Wollen Sie gerne, dass auch für Sie unsinnige Wege sinnerfüllt werden? Dann lernen Sie buchstabieren, Vater, ja. Dann wird Frucht daraus, nicht früher. Nur da, wo wir die Dinge wirklich so aus Gottes Hand empfangen. Wir werden also vom Vater ausgesät. Der Vater sät seinen eigenen Sohn aus, damit Frucht wird also in dieser Welt. Und er stellt sich dieser Aufgabe und sagt freiwillig, ja, Vater. Ich sage bewusst nicht mit Halleluja. Und er ist auch nicht da in Johannes 12 hergegangen und hat gesagt, Mensch, Vater, ich habe das ja schon mal so angedeutet, ich kann es schon gar nicht mehr erwarten, ich bin ja so glücklich, wenn endlich das Kreuz da nach Golgatha auf meinen Schultern darauf geschleppt werden muss. Oder ich laufe schon bei dem Pilatus vorbei, Mensch, hol mir das Kreuz schon ab, ich kann es schon gar nicht mehr erwarten. Keine Spur davon, sondern er weint, er zittert bis zur Agonie, dort im Garten Gethsemane. Er ist am Ende, aber er gibt sich so in den Willen Gottes hinein, so haben wir es ja schon mal gesagt, Vater am Sonntag, ja? Vater, ich möchte dennoch, dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Trotz all diesem Widerstand, dem Unkraut um mich herum, trotz all dieser Not, aber ich möchte, dass du mit deinem Weg zum Ziel kommst. Ihr Lieben, es ist doch Segensweg. So sät er nun also das Saatgut des Wortes aus, weil er selber Saatgut war. Die dadurch erreichten Menschen, sprich Jünger, benutzt er als Saatgut, ich wiederhole mich. Und dieses Saatgut, was er ausgesät hat, ist selber wieder bereit, wirklich zu sterben, sich in seine Hand, in seinen Willen hineinzubegeben. Und er macht genau dieses Saatgut zu neuen Sämännern oder Säefrauen. Gott gebraucht uns also, wenn wir bereit sind, diesen Weg so mit ihm zu gehen. Ich denke, das ist manchmal ein hoher Preis, so empfinden Sie es wahrscheinlich auch. Aber hat nicht auch Erfahrung mit Gott oder Frucht manchmal mit einem hohen Preis zu tun? Ich kann das aus meinem Leben einfach nur so sagen. Tja, lasst uns von daher neues Saatgut in der Hand Gottes werden. Ich denke an eine Situation, da rief mich eine Frau aus Berlin an. Ihr ging es gar nicht gut. Ich habe dort in dieser Familie meistens gewohnt, wenn ich in Berlin evangelisiert habe oder Bibelwochen hatte. Sie sind mir eigentlich sehr nahestehend und dann weinte sie am Telefon und sagte, das muss man sich vorstellen, nicht? Der geht jetzt bald in die Rente, der Kamerad, der Ehemann. Und dann weinte sie und sagt, mein Mann hat eine Freundin. Da ist eine Not. Und dann gläubig. Gemeinde ist es da. Mein Mann hat eine Freundin. Und dann rief sie später nochmal an, so einige Monate später, weinte wieder noch viel mehr und sagte, jetzt bekommt die von meinem Mann auch noch ein Kind. Und dann habe ich ihr das gesagt. Ich sage, Magdalene, sieh dich mal als Saatgut in der Hand Gottes. Konntest du im Moment gar nicht einordnen, nicht? Dann habe ich ihr das erklärt. Ich sage, ich habe damit ja nicht gesagt, dass das toll ist und dass ich deinen Mann lobe, was das für ein Halunke ist. Entschuldigung, er lebt im Ehebruch, in der Hurerei. Keine Frage. Aber nimm du die Dinge mal jetzt aus Gottes Hand. Und sag, ja, Vater. Sag nicht ja zu der Sünde deines Mannes, das habe ich nicht gemeint. Sondern sag du das, was dich jetzt bedrängt und bedrückt oder kaputt machen will. Nimm es aus Gottes Hand und sag, ja, Vater, ich bin bereit, Weizenkorn zu werden. Ich möchte, dass daraus Frucht wird zu deiner Ehre. Völlig neuer Gesichtspunkt. Völlig neue Sichtweise. Und ich glaube, wenn wir das so für unser Leben tun, dann werden wir für unsere Umgebung wirklich Frucht bringen. Nur so werden wir anderen helfen. Nicht mit dem Knüppel aus dem Sack, sondern zunächst mal, ja Vater, ich nehme es für mich zunächst aus deiner Hand. Ich möchte Weizenkorn werden. Schaff du Frucht daraus, Vater. So ist der Jesus ja selber durch diese Wege gegangen. Nun, wir haben ja so manche Dinge hinter uns. Ich fange mal so ein bisschen an, hier und da was einzustreuen als Beispiel. So vor gut zwei Jahren, wie gesagt, es gab sowieso ja schon erhebliche Probleme mit unseren Söhnen, mit Asthma und Allergien, teils Nahrungsmittelallergie und so weiter. Und dann hat der Tobias, der Zweite, dann, wie gesagt, vor gut zwei Jahren dann so einen seltsamen Käse gegessen. Das war ein Käse, den er immer gut essen konnte. Alles wunderbar und herrlich. Hat ihn auch gut vertragen, ohne Probleme, ohne Reaktionen und so. War so ein Landrahm, will die Firma nicht benennen. Aber gut, er hat ihn gegessen, wie üblich. Meine Frau hat ihm den schön dick aufs Brot getan, weil er Kalorien braucht, der Kamerad. Ne, ist schön dürr und lang. Und schön dick Erdbeermarmelade drauf, die vertrug auch sehr gut und alles herrlich. So, und er hat das gegessen, zwei Tage, und am zweiten Tag, wo er dann weg war auf der Arbeit, hat meine Frau sich auch noch so zwischendurch mal so zweites Frühstück, eine halbe Schnitte Brot gemacht, so von dem Landrahm ein bisschen draufgeschmiert, reingebissen, und da kam mir das Unterste nach oben. Ich kam dann so ein paar Tage später nach Hause, und dann sagte sie, du, weil wir so Feinkostgeschäfte hatten zu Hause, du kannst den mal probieren, nur so eine Messerspitze, kann euch sagen. Also so einen Ekel kann man sich nicht vorstellen. Da habe ich gesagt, Mensch, also das können wir nicht so lassen. Jetzt einfach nur ins Geschäft zurückbringen und dann wandert der nur in den Mülleimer. Vielleicht ist ja da, weiß ich was für ein komischer Typ da, der so eine Firma erpresst, hat da irgendwas reingespritzt oder so. Gibt's ja alles heute, nicht? Deshalb habe ich gesagt, okay, ich rufe, Kreisveterinäramt an, beziehungsweise Landesveterinäramt, Gesundheitsbehörde und so, und dann lass ich mal kontrollieren. Was ist das eigentlich? Wieso schmeckt der so erbärmlich? Haben wir es hingebracht, okay. Nach vier Wochen haben wir nichts gehört. Nach vier Wochen endlich kam dann Nachricht per Fax, schickten sie uns das rüber. Der Käse ist ungenießbar, gesundheitsgefährdend und so weiter. Was war passiert? Da war offensichtlich eine Maus in die Abfüllanlage geraten und dann hatten wir das Theater also da drin. So, gut. Jetzt hat er das zwei Tage gegessen. Ergebnis der ganzen Geschichte war, dass er einen lebenslangen gesundheitlichen Schaden hat. Nun habe ich die Sache dann versucht, ein bisschen auf die Reihe zu kriegen. Die Staatsanwaltschaft schaltete sich automatisch dann ein. Ja, Ermittlungsverfahren kam dann so und es kam nichts dabei heraus aus dem einfachen Grund, weil, das muss man sich vorstellen, nicht? Landesveterinäramt, Behörde, haben den Käse einfach verschwinden lassen. Auflage ist normal, dass so ein Objekt so lange bewahrt, aufbewahrt wird, also eingefroren wird, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Man hat ihn einfach verschwinden lassen, deshalb hat er nichts mehr in der Hand. So hätte er eine lebenslange Rente bekommen. So hat man gar nichts. Nicht mal das. Vater, warum lässt du so einen Weg zu? Jetzt ist der Kerl dann wirklich auch mit seiner Nahrungsmittelaufnahme so eingeschränkt, dass man manchmal wirklich bald nicht mehr weiß, wie man machen soll. Ja, und er war dann so schlecht dran, dass er dann als 18-Jähriger, muss man mal vorstellen, dann hat er auf der Erde gelegen und geweint, hat gesagt, lasst mich sterben, ich kann nicht mehr leben. So am Ende. Dann war er dann zig Wochen in der Klinik und so. Egal. Nur, warum lässt Gott solche Wege zu? Oder im letzten Jahr da mit unserem Matthias, mit dem Unfall, hatte ich ja heute Nachmittag erzählt, nicht? Gehirnverletzung, Gehirnblutung, linksseitig, Gleichgewichtsorgan kaputt und so weiter, nicht? Dann da über Monate im Rollstuhl und keiner wusste, ob er überhaupt noch mal ans Laufen kommt. Er konnte noch nicht mal im Rollstuhl sitzen. Nur mit angeschnallt sein oder nur noch liegen. Wahnsinn, was Gott manchmal für Wege mit uns geht. Okay, und trotzdem, Vater, danke, dass ich das so sehen kann. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott mir so unmittelbar davor dieses Wort einfach mal so aufgeschlüsselt hat. Dass wir einfach in seiner Hand sind und dass das nur ein Ziel hat. Saatgut werden, Frucht bringen. Ist das gut? Und damit fängt ja eigentlich erst wirklich geistlich Leben an, wenn Gott so an uns am Schaffen ist. Schön zu sehen, hier zum Beispiel dann in Vers 31, Senfkorn, eine tröstliche Erkenntnis, die Kraft zum Wachsen, zum Werden, liegt in der schöpferischen Kraft Gottes begründet. Ich finde das so gut, dass Gott uns total ausstattet, damit auch Frucht wird. Da muss man sich nicht anstrengen, Ärmel hoch und jetzt wollen wir Frucht bringen. Sondern dass Gott das einfach in diese Saatkorn schon hineinlegt. Dass er alles macht, was also nötig ist, damit das geschehen kann. Er bereitet uns also vor, er schafft das alles. Gott hält also Wache über seinem Saatgut, auch wenn wir oft nicht verstehen, wieso er dies Satan zugesteht. Nochmal, ist mir ganz wichtig. Gott hält Wache über seinem Saatgut, auch wenn wir oft nicht verstehen, wieso er das Satan zugesteht. Sein Ziel mit uns ist Frucht. Und denken Sie, wir könnten Frucht von uns ausbringen? Ganz sicher nicht. Deshalb kann das nur geschehen, da wo Gott uns aussendet und auch die nötigen äußeren Bedingungen schafft. Und offensichtlich scheint es so aus der Perspektive Gottes zu sein, dass dann Frucht wird, wenn genug Unkraut drumherum ist. Möchten wir gar nicht, oder? Ich auch nicht. Aber das hat offensichtlich Gott so in seinem Gedanken. Ich habe oft gedacht, so als ich mal über den Philipperbrief gearbeitet habe, manche kennen ja die Vorträge oder die Kassetten auch, das ist mir da so groß geworden, dieser angefochtene Apostel, also Paulus, er tröstet die angefochtene Gemeinde, so eine ganze Reihe. Und das ist mir eins deutlich geworden, Gott hat den Paulus klein gemacht, damit er sich groß erweisen konnte. Haben wir eben schon gesehen, 2. Korinther 12 und so. Aber was mir besonders groß geworden ist, wenn Gott uns segnen will, wenn er Frucht schaffen möchte durch uns, dann muss er uns erst klein machen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir sonst durch unseren Hochmut den Segen Gottes kaputt machen würden. Oder andersherum gesagt, wir können von Natur aus Segen überhaupt nicht verkraften im Sinne von Frucht. Können wir gar nicht verkraften. Aus dem einfachen Grund, weil wir ja übermütig oder übermutig werden würden. Wir würden also den Segen, den Gott uns zugedacht hat, würden wir wieder zerstören, kaputt machen. Deshalb belastet Gott erst, macht möglichst klein, damit er umso mehr durch unser Leben sich offenbaren kann. Das ist also normal. Es dauert nicht lange, der Feind ist da. Er streut also Unkraut zwischen den Weizen. In Johannes 21, 20 und 21, müssen wir mal gerade lesen. Johannes 21, 20 und 21. Da kennen Sie diese Begebenheit, Petrus und Johannes, nicht? Der Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, welchen Jesus lieb hatte, also den Johannes, der auch an seiner Brust lebt beim Abendmahl und so weiter. 21. Da Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? So nach dem Motto: Herr, und der? Wieso soll ich nur durch den Mangel? Also er sollte ja, der Petrus sollte ja den Herrn Jesus dadurch verherrlichen, steht ja da, verherrlichen, dass er am Kreuz sterben wird. Und dann sagt er: Ja, Moment mal, wieso soll ich nur alleine? Warum der nicht auch? Wieso soll es denn besser gehen als mir? Ist das nicht manchmal so, dass wir als Christen auch so ähnlich fragen? Das ist also ganz normal. Das ist Universität Jesu, wie wir eben sagten. Unkraut zwischen dem Weizen. Aber ihr Lieben, wir sollen keine Unkrautspezialisten werden. Es gibt leider auch in der Gemeinde Jesu ungeheuer viele Leute. Die sind ständig hinterher wie Aasgeier. Nicht? Die laufen mit der Lupe rum und mit dem Mikroskop und gucken, wo da vielleicht irgendwo ein bisschen Unkraut sein könnte. Und da wird sich aufgeregt und aufgehalten nur mit dem Unkraut. Da wird nur noch gepredigt gegen das Unkraut. Da wird nur noch gepredigt über Macht Satan, so wie grausam der Feind und was er alles veranstaltet und. Moment, ist das unsere Aufgabe, dass ich informiere, wo ich weiß, wie der Feind manche Dinge anlegt? Okay. Aber ist das unsere Freude oder beziehungsweise unsere Aufgabe, dass wir darum oder uns darin ergeben? Oder sollte unsere Aufgabe sein, alles daran zu setzen, dass Frucht wird? Das ist unsere Aufgabe. Also lasst uns nicht so viele, weiß ich hier, so Unkrautspezialisten werden, sondern lasst uns vielmehr unserem Auftrag gerecht werden, nämlich dass wir da, wo Gott uns hingesät hat, dafür sorgen, dass Menschen mit dem Evangelium in Berührung kommen, dass wir Frucht bringen für unsere Umgebung. Seh dich doch mal wirklich so als von Gott geschenktes Saatgut in deine Umgebung. So beginnt, sagt der Jesus, Bau des Reiches Gottes. Ganz einfach. Nehmen Sie doch mal die Wege, die Gott Sie so führt, ganz bewusst aus Gottes Hand. Unser Auftrag ist nicht Kampf gegen das Unkraut, ich sage das bewusst nochmal, sondern unser Auftrag ist Frucht bringen. Und ich denke, und damit dürfen wir rechnen, wenn wir bereit sind, Frucht zu bringen, wenn wir bereit sind, Gott zur Ehre zu leben, wenn wir bereit sind, uns gestalten zu lassen in das Bild Jesu, dann wird der Herr Jesus für die Engel senden. Die werden das Unkraut schon wegschaffen. Ich habe das erlebt in einer ganz verrückten Situation, dass da jemand war, der wollte mir, er hat gesagt, also er wollte dafür sorgen, dass ich, die letzten Dienste nicht mehr tun könnte. Und dann habe ich ihn gewarnt. Ich habe gesagt, wissen Sie, ist ja alles gut und schön, ich bin ja sehr menschlich und sehr nett und lieb zu meinen Gästen, nicht? Aber das lässt mir nicht bieten. Wenn Sie mit diesem, nicht? Der hat nämlich Steckdosen nach unten telefoniert, nicht? Er war Spiritist. Und da habe ich gesagt, also, das lasse ich mir nicht gefallen. Wenn Sie damit nicht aufhören, werde ich gebieten, im Namen Jesu gegen Sie vorgehen. Also da hört der Spaß auf. Das können wir auch. Ganz direkt, klar, zack, Front machen. Und dann hat er aber sein blaues Wunder erlebt. Dann wurde er von der Dämonie nämlich die ganze Nacht verdroschen. Das ist kein Spiel. Das ist ganz klar, nicht? Oder ein Nachbar, der uns da so Probleme machte und so, und ich habe einfach gebetet, Herr Jesus, wenn dieses Unkraut zu doll wird, dann nimm ihn doch weg, dafür sind doch deine Engel da. Und das ging ruckzuck. Da war er weg. Wir haben doch einen großen Gott, oder? Oder, so aus der Praxis, wir haben so eine liebe Nachbarin, die ist so, die macht sehr viel autogenes Training und dann, sie sagt, sie hat Komplexe und deshalb muss sie das machen, damit sie sich durchsetzen kann und so reagiert sie dann auch. Und dann war sie halt da, das heißt meine Frau und sie sprachen so miteinander und die haben genau auf die Grenze, haben die uns so ganz doll schöne hohe Bäume gesetzt. Ja, die waren also mindestens so hoch wie unser Haus auch und das genau auf der Küchenseite vorm Fenster, genau auf die Grenze. Und wir haben also, ob Sommer oder Winter, Tag und Nacht, immer brannte Licht. Und da hat meine Frau nun mal so ganz nett so im Gespräch mal gesagt, immer, könntet ihr die nicht so ein bisschen kappen, nicht? So ein bisschen, bauen sie immer so düster. Oh, da ist die so richtig fuchtig geworden, ist ausgeflippt. Naja gut, dann habe ich gesagt, ich kam nach Hause, sagt meine Frau, Mensch du, ach, sprich doch mal mit dem Nachbarn, nicht? Das ist so ein richtig würdiger Beamter und nicht so Oberpostrat und so ein ganz vernünftiger und sachlicher Mann und kannst auch so von Mann zu Mann viel besser mit ihm reden und so. Ich sag, kein Wort will ich reden. Ich würde ihn einfach segnen im Namen Jesu. Das ist doch unsere beste Waffe. Ich möchte gerne, dass Frucht wird. Haben wir nicht Engel zur Verfügung? Ja, die haben wir. Wir dürfen darum beten. Und dann habe ich sie einfach ein paar Wochen lang immer nur gesegnet im Namen Jesu. Wunderbar. Was glauben Sie, was passierte? Eines Samstagsmorgens, schon um 7 Uhr, da hörte ich mit einem Mal da so einen Trecker bei uns vor der Küchenfenster da reinfahren. Nicht? Und dann sprang auf einmal ein Heckemoped an. Wissen Sie, was ein Heckemoped ist? Ja? Also so eine Kettensäge, nicht? So wo die Bäume mit. Bei uns im Westerwald sagt man Heckemoped. Also Wald ist der Heck, sagt man bei uns. Ja, ja und dann und alle Bäume radikal, unten alle weg, sind überhaupt nicht mehr da. Warum soll ich mich aufregen, mich mit Leuten auseinandersetzen? Wir können doch beten im Namen Jesu, oder? Wollen Sie, dass Frucht wird? Dann sagen Sie erstmal, ja, Vater, ich nehme das aus deiner Hand und bitte, ich segne ihn in deinem Namen. Ist doch besser, als ich da... Nö, muss nicht sein, wir haben doch einen großen Gott. So, Also er lässt beides miteinander wachsen, aber nicht mein Unkraut einfach wachsen lassen, nicht, als Christen untereinander, sondern unsere Aufgabe ist ganz einfach erstmal Frucht. So, das Unkraut ist Herausforderung an uns auch als Gemeinde Jesu, auch als Kinder Gottes natürlich. Unsere Aussaat ist Gottes Wille. Wir wachsen doch nur unter Bedingungen der Anfechtung, oder wussten Sie das nicht? Wir können doch nur nach 1. Petrus 1 Gott zur Ehre leben. Wann? Durch Anfechtung. Lob, Preis und Ehre wird in Ihrem Leben nur, wenn Anfechtung da ist. Das ist Handeln Gottes, dass er da das also zulässt, dass der Feind darum macht in unserem schönen, vorbereiteten Feld. Unsere Aufgabe ist also nur Wachsen und Frucht. Zu seiner Ehre, sprich also seinem Auftrag entsprechend leben. Nur so überleben und überwinden wir. Nur so werden wir das Ziel erreichen. Anders geht's nicht. Sehen wir das Ende. Das Ende ist ganz einfach. Erntezeit. Und dann sammeln die Engel. Das ist nicht mehr unsere Sache. Unkraut, Feuer, Weizen, Gottes Scheunen. Wo wollen Sie hin? Ich wollte eigentlich lieber in die Scheunen Gottes, nicht? Ich denke, Sie auch. Okay, Psalm 73 nochmal. Warum geht es den Gottlosen so gut? Wollen wir nicht umdenken lernen? Vater, ich möchte gerne, dass dein Wille geschieht mit mir. Und auch diese äußeren, schwierigen Bedingungen will ich lernen, aus deiner Hand zu nehmen. Warum? Weil du dadurch nichts anderes willst, als das Frucht wird. Mach mich zu deinem Weizenkorn. Das ist erst geistlich Leben. Muss das nun so sein? Mit den Schwierigkeiten, in der Ehe, mit den Kindern, am Arbeitsplatz, weiß ich, alle möglichen Probleme, vielleicht dann da noch Menschen, wie bei dem Herrn Jesus, die einem so nahe standen. Gerade die meint ja der Feind oft besonders benutzen zu können. Ja, es muss offensichtlich sein. Gott möchte Frucht. Und so könnten wir jetzt Beispiele aus dem Alten Testament nehmen. Schauen Sie sich den Josef mal an. Wie war das? Der Josef, der hatte so eine besondere Berufung. Hat er seinen Brüdern ja auch mitgeteilt. Und da waren die Brüder restlos begeistert drüber, nicht? Mit seinem schönen bunten Rock und so, herrlich. Und dann hat der Vater ihn geschickt, nicht? Da waren die 10 ja da draußen, die älteren Brüder. Und dann haben sie gesagt, Mensch, endlich ist dieses Früchtchen mal in unserer Hand, dem werden wir jetzt mal. Und dann hat man ihn verkauft. Und als er dann in Ägypten da erst im Gefängnis sitzt, und wie viel Not, wie viel Tiefen hat der Mann durchlebt. Und Gott hat ihn reif gemacht zum Weizenkorn für seine Brüder. Naja, und dann wissen Sie ja die Geschichte, nicht? Dann wird er zum zweiten Mann in Ägypten und dann geht es immer schöner weiter, nicht? Bis dann seine Brüder endlich auch kommen, Hungersnot, so hat Gott auch eingerichtet. Und jetzt kommen sie und holen Weizen ab. Und dann hat er ja so erste Tour, naja, ging ja noch so einigermaßen, zweite Tour, schon da Silberbecher da reingepackt, nicht? Was war das, ein heißes Gefühl für die 10 lieben, netten Brüder, wo die dann zurück antanzen mussten, nicht? Und als der Vater starb, der Jakob, und sie sind dann ja nach Ägypten eingezogen dort. Dann sind seine Brüder ganz betroffen. Sie haben Angst vor ihm. Und was macht Josef? Als sie so an ihn herantreten und sagen, hör mal, sind wir jetzt auch reif? Der Vater ist gestorben. Hast du nur Barmherzigkeit an uns offenbart? Nur deshalb, weil der Vater noch lebte? Oder was passiert jetzt mit uns? Nächste Galgen oder wie geht's weiter? Und dann weint der Josef. Er weint, weil seine Brüder so einen Gedanken überhaupt denken konnten. Er sagt, Gott hat mich nur vor euch hergesandt. Das muss man mal überlegen. Wie nimmt er diesen Weg aus Gottes Hand? Er war bereit, Weizenkorn zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes, damit Gott daraus etwas machen konnte. Ich habe dir das alles gegeben, sagt der Vater. Ich habe dich in dein Umfeld gesät. Ich habe dich zubereitet, ich habe dich genau an diesen Platz gedacht. Ich finde das herrlich. Ich muss also als Weizenkorn überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen, wo Gott mich dahin gesät hat. Ist das jetzt auch mein Platz? Ach Herr, ich hätte eigentlich einen viel schöneren Platz gedacht. Muss das unbedingt dieser steinige Boden sein? Und dann außerdem auch noch dieses viele Unkraut um mich herum. Ach, meine Nachbarn links und rechts. Ach nein, furchtbar. Oder meine Schwester und mein Bruder, mein Mann oder meine Frau. Oh nein, Herr, ich hätte mir einen viel schöneren Boden denken können, wo ich richtig hingepasst hätte, nicht? Ob wir wirklich gepasst hätten? Ich denke, nein. Wenn Gott dieser große Gott ist, dann glaube ich, dann weiß er auch, warum er uns genau an diese Stelle ausgesät hat. Deine Platzanweisung gegeben. Ich will an der Stelle noch mal ein bisschen ausklinken mit einem Beispiel, damit Sie das ein bisschen nachvollziehen können. Ich war in meiner ersten Gemeindearbeit wunderbar. Gott hat viel Gnade geschenkt. Viele junge Leute und auch Erwachsene kamen zum Glauben. Dann kam ich in die zweite Gemeinde. Ich bin in diese Gemeinde gegangen aus zwei Gründen. Erstens, weil diese Gemeinde ungeheuer viel Werbung gemacht hat. Die haben also alle paar Tage angerufen und naja, gut, ich habe lange Zeit darüber gebetet, bis ich wusste, das ist Platzanweisung von Gott. Und dann habe ich die Abend so gegen 11 Uhr, habe ich dort dann den Vorsitzenden angerufen und habe ihm gesagt, also, ich komme. 1. April 1974, ich komme. Okay, alles wunderbar. In derselben Nacht noch habe ich meine Frau geweckt, weil ich selber durch Angriffe der Finsternis wach wurde. Und habe meiner Frau gesagt, Inge, bitte werde wach, bete. Jetzt kommt ein schwerer Weg auf uns zu. Wahnsinn. Na ja, gut. Wir waren dann in der zweiten Gemeinde, muss das ganz kurz machen. Unser Matthias hatte dann so ab Januar bereits im Kinderkrankenhaus gelegen. Das hieß dann damals, wie war das nochmal, Lungenentzündung, Lymphdrüsenentzündung, Nierenentzündung, eingeklemmten Darm, Leistenbruch, Darmverschluss, Gehirnhautentzündung, habe ich das schon genannt, weiß ich nicht, war jedenfalls so. Hoffnung keine, wir haben ihn da in der Kinderklinik abgegeben. Der Arzt, der ihn untersucht hat, hat ihn dann, meine Schwester holte ihn dann da so auf eine Station. Wir sprachen dann mit dem Arzt anschließend darüber und dann sagte er uns, keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Wir sind dann heimgefahren, ach, da müsste ich viel erzählen, aber kann ich vielleicht mal so in einer anderen Runde mal so ein bisschen mehr daraus erzählen. Jedenfalls wurden wir dann mehrfach angerufen aus der Klinik, dass wir bitte ganz schnell kommen sollten. Man hatte ihn dann schon abseits gelegt in ein extra Zimmer, war schon ganz blau. Da kamen wir dahin, kam dann zunächst die Ärztin gelaufen. Ich stand dann vor dieser Scheibe, meine Frau kriegte dann einen Kittel, sie durfte rein, erstmal alleine. Und dann fragte ich die Ärztin, was denn passiert sei, und dann hat sie einen Satz noch nicht mal fertig gebracht, dann fing sie laut an zu weinen, haute ab, dann kam die Stationsschwester. Dann habe ich sie gefragt, Schwester Therese, ganz liebe, gläubige Schwester, Gott hat es so eingerichtet, seine Schwester, die für dieses Zimmer zuständig war, das ist immer so zimmerweise die Schwestern gewesen, war eine gläubige Christin. Und die Stationsschwester war eine gläubige Christin. Das habe ich sofort gemerkt, als ich die gesehen habe, habe ich meiner Frau gesagt, die ist gläubig, die betet. Das spürte ich sofort. Okay, und dann haben wir uns da von dem Jungen verabschiedet und sind dann rausgefahren aus der Stadt rauf auf den Berg. Im Wald haben dort angehalten, miteinander gebetet, haben ihn einfach in Gottes Hand gegeben. Das haben wir nicht nur einmal, das haben wir x-mal in unserem Leben. Beide Jungs, einer ist uns ja gestorben an Leukämie. Und dann bekamen wir dann Nachricht, dann haben die uns angerufen, aufwärts, wissen nicht, was passiert ist, aber es geht aufwärts. Okay, so ging das also immer wieder. Wir haben ihn dann nach Hause bekommen, ich war dann bereits in der zweiten Gemeinde, und ich muss also sagen, das waren da so diese schwierigsten Tage, als ich in der zweiten Gemeinde gerade anfing, da so überhaupt keine Hoffnung war, und dann sagte ich meinem Vorgänger, ich sagte, ich bin so bedrückt, ich weiß fast nicht, wie ich meinen Dienst hier tun soll, weil das lag so schwer auf einem, nicht? Man hat ja bis dahin noch gar nicht so schwere Dinge erlebt. Damals war das wirklich schwer für uns. Und dann sagte ich ihm so, ich weiß wirklich nicht, wie ich das machen soll. Und dann gab er mir zur Antwort, ein alter Pastor, 68 Jahre pensioniert, der sagte mir dann so ganz knallhart ins Gesicht, stell dich doch nicht so an, jetzt sind anderen Leuten auch schon mal Kinder gestorben. War das sehr tröstlich, nicht? Gut, dann kam meine Einführung in der Gemeinde. Ein langer Tisch, so am Nachmittag dann, so ein bisschen Feier auch, mit Kaffee und Kuchen und so. Ein langer Tisch für meinen Vorgänger, ein langer Tisch für mich und meine Gäste, das heißt Eltern, Verwandtschaft und so, und viele junge Leute aus meiner ersten Gemeinde, die sehr getrauert haben, als ich da weggegangen bin. Das war so schön. Manchmal traue ich da heute noch nach, was wir da alles erlebt haben. Da könnte ich Stunden erzählen, was Gott da Gebete erhört hat. Egal. Jedenfalls, wir saßen da so am langen Tisch, wunderschöne Kaffeegesellschaft auch dann nach all den schönen Feiern und so. Ja, und mein Schwager, weil unser Tisch zu klein war, mussten zwei Leute bei meinem Vorgänger mit an den Tisch. Er setzte sich also damit hin und dann fing der mein Vorgänger an, uns, das heißt seinen Gästen und Freunden, weiß ich, Verwandtschaft zu erklären, wer wir alle sind. Und dann ging das also los, hatte uns alle da, mein Schwager saß dabei, konnte ja mithören, war ja unser Glück. Und dann hat er dabei am Tag meiner Einführung bereits erzählt, dass ich ein uneheliches Kind hätte. Ist doch gut, nicht? Da versteht man die Welt nicht mehr. Ja, und dann ging das so weiter. Ich wurde ja dann krank. Matthias kam nach Hause, wir sind nach Walcheren gefahren, Halbinsel da, Holland, nicht? Und er sollte dann möglichst viel mal Sauerstoff haben, hier Nordseeklima. Wir sind dorthin gefahren, mit ihm ging es dann, preis den Herrn, aufwärts, mit mir ging es dann abwärts. Ich bin dann am 4. Oktober 1974 dann so zu diesem Leberspezialist dann mal wieder hin. Und dann hieß die Diagnose Leberkrebs. Dann hat man, ich habe dem Arzt das erlaubt, ein klares Attest zu schreiben. Das hat man dann auch in die Gemeinde geschickt. Lag dann in der Klinik, war ja fast 13 Monate dann krank. Und das ist einfach nicht zu fassen. Jedenfalls ging es dann so, die haben dann eine Gemeindeversammlung einberufen und ich hatte ja alle Schlüssel von der Gemeinde. Bin dann da, halt, mein Vater hatte mich abgeholt, hat mich da hingebracht, bin dann da hinten rein, hab dann da gesessen und mit einem Mal wurde das Programm geändert. Habe ich mich zu Wort gemeldet, wie jeder andere auch, und habe gesagt, entschuldigt, aber ihr könnt euer Programm ruhig so durchziehen, macht doch ruhig weiter nach dem Programm. Aber ich möchte eins, ich möchte diese ganzen Lügen, die hier über mich verbreitet werden, bei der nächsten Gelegenheit, wo Gott mir Gnade schenkt, im nächsten Gottesdienst klarstellen. Da stand der Vorsitzende vorne, vor der ersten Bankreihe da so, und sagte, Sie haben bereits Ihren letzten Dienst getan. Einen kranken Mann können wir nicht gebrauchen. Da hätte man jetzt eine betende Gemeinde gebraucht. Okay, lassen wir das. Das sind aber noch die am wenigsten belastenden Geschichten. Aber was mir dann schwer geworden ist, als ich dann, keine Gemeinde wollte mich haben, bei jeder Vorstellung, egal wo ich hingekommen bin, ob in Bibelschulen als theologischer Lehrer oder so, oder in Gemeinden, Kirche, Freikirchen, Gemeinschaften, überall kam es immer nach der Frage, wie geht es Ihnen eigentlich jetzt gesundheitlich? Außerdem, was haben Sie überhaupt für eine Krankheit? Und wie viel schaffen Sie jetzt? Was denken Sie? Dann habe ich immer sehr hoch gepokert und habe gesagt, ich hoffe 60%. Wenn ich ehrlich gewesen wäre, hätte ich gesagt, müssen vielleicht so irgendwo 30 oder so. Aber so im Glauben, ja, so ein richtiger Glaubensschritt, ich hoffe 60%. Und dann hat man immer wieder gesagt, dann tut uns das leid. Glauben Sie, dass ich dieses Wort fast nicht mehr hören konnte? Dann tut uns das leid. Und da, wo ich nie hin wollte, da kam ich dann hin. Das ist ja meistens so, dass Gott einen dann aussät, wo man nicht hin will. Ins Missionswerk, neues Leben. Und dann saß ich dort im Büro. Auch da wäre eine lange Geschichte, könnte ich viel erzählen. Ich saß dann am ersten Tag da, und Gott hat das gleich richtig gemacht. Erstmal, ich wusste vor Schmerzen nicht aus noch ein, aber spielt auch keine Rolle. Jedenfalls kam Herbert Müller dann drauf und sagte, du, könnten Sie eine Bibelarbeit halten im Neues Lebenszentrum? Da ist ein Mitarbeiter ausgefallen. Ich sage das ganz ehrlich, da bin ich auf Toilette gegangen, habe geheult, weil ich seit einem oder nach einem Jahr endlich die erste Bibelarbeit wieder halten durfte. Und das konnte ich dann die ganze Woche, der Mitarbeiter ist zum Glück die ganze Woche krank geblieben. Ja, okay. Und dann soll ich eigentlich die Leitung des Vorbereitungsbüros für Evangelisation dann haben, um mich da so ein bisschen reinzufinden, so ein bisschen Dinge, weil ich andere geistliche Gesichtspunkte hatte, als das so hier und da üblich war. Jedenfalls sagte ich dann einer Mitarbeiterin, einer Sekretärin, so 19 Jahre, das müssen Sie wissen, ich habe ja einige Jahre Gemeindearbeit hinter mir, habe mein Studium hinter mir, ich war ja irgendwie schon ein bisschen erwachsen geworden, nicht? Und dann sagt so eine 19-Jährige zu mir, ich war ja ein Nichts. Unverbindlich für beide Seiten und so. Dann sagte sie, oh, wenn Sie einen Brief geschrieben haben wollen, schreiben Sie doch selber. Und ich war nicht in der Lage, ich konnte nicht Schreibmaschine schreiben. Warum? Diese Sitzen am Tisch und dann so. Unmöglich. Meine Leber war dreimal so groß wie normal. Okay, lassen wir das. Nur damit Sie das so ein bisschen nachempfinden können, wie so Wege Gottes sein können. Aber ich fasse das nochmal zusammen jetzt. Der Same hat nicht die Verantwortung für den Ort, auf den er fällt. Platzanweisung gibt zum Glück ein anderer. Aber da, wo Gott uns hinwirft oder hinfallen lässt, aussät, wie immer Sie das sagen wollen, da sind Sie immer an der richtigen Stelle. Sein Bestreben ist, das heißt des Weizenkorns ist, Wurzeln treiben, und dann nach oben. Frucht bringen, das ist unser Ziel. Ich als Same möchte natürlich immer gerne heil bleiben. Aber Gottes Weg scheint offensichtlich anders zu sein. Der Same hat eine göttliche, schöpfungsmäßige Bestimmung, dem Auftrag Gottes gerecht zu werden. Und deshalb der Sämann bereitet vor, er hat vorbereitet, einmal den Acker, aber auch das Saatgut. Das kann ich aus meinem Leben nur so sagen. Glauben Sie, ich wäre an der Stelle heute, wenn Gott mich nicht diese Wege geführt hat. Sie wissen aber erst so viel von meinem Leben, aber auch nur wirklich so viel. All diese Dinge haben dazu beigetragen, reicher zu werden, mehr Frucht auch zu erleben. Ich habe vorher nie so viel Gebetserfahrungen machen dürfen in meinem Leben, wie da, wo Gott klein gemacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke, wir brauchen uns ab heute nicht mehr zu quälen mit der Sinnfrage, mit der Frage, warum muss ich durch diese Wege oder weiß ich was. Ich kann diese Frage dem Sämann einfach überlassen. Vater, das ist deine Sache, dein Weg mit mir. Er hat in seiner Weisheit, und jetzt wieder doppelsinnig, das Saatgut so entwickelt, beziehungsweise gentechnisch verändert, beziehungsweise gezüchtet oder manchmal auch gezüchtigt und gekreuzt oder vielleicht auch gekreuzigt, ich weiß es nicht, dass es in dieses feindliche Land oder in diese feindliche Umgebung hineinpasst. Es ist alles vorbereitet. Da, wo Gott dich hingestellt hat, da hat er seinen Platz mit dir und da will er Frucht. Und deshalb macht er das. Jede Aussaat ist eine Weiterentwicklung, sprich Anfechtung und so weiter, um widerstandsfähiger zu werden und trotz feindlicher Umgebung und in feindlicher Umgebung Frucht zu bringen. Gott bringt beides zum Reifen, Weizen und Unkraut. Ich kann sicher sein, wo Gottes Same gesät wird, ist der Feind immer dabei. Aber Gott hat seine Hand darüber, keine Sorge.